herzlich willkommen zu einer Sendung von DQB 656 On Air, dem Internetradio nicht nur für CB-Funker. Datensicherheit bei Facebook als Herausforderung. So war eine Veranstaltung des Deutschen Bundestages überschrieben. Genauer gesagt war es eine öffentliche Sitzung des Unterausschusses Neue Medien, des Ausschusses für Kultur und Medien. Die Sitzung fand am Montag, den 24. Oktober 2011 statt. In dieser Sendung möchte ich euch einige Eindrücke und interessante Ausschnitte aus der Veröffentlichung des Bundestages herüberbringen. Wer mag, kann sich die gesamte Sitzung auch als Video unter der folgenden Internetadresse anschauen. http://dbtg.tv/cvid/1381784. Keine Bange, wer jetzt nicht mitschreiben konnte, ich sage die Adresse gegen Schluss der Sendung nochmal. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit ja Papier und Bleistift holen. Den Vorsitz der Sitzung führte Sebastian Blumenthal, er ist Bundestagsabgeordneter der FDP-Fraktion. Als Sachverständige waren folgende Personen anwesend: Richard Allen, Datenschutzbeauftragter der Firma Facebook. Per Meyer-Dirks, Datenschutzbeauftragter der Firma Google in Germany, in Deutschland. Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und Dr. Thilo Weichert, der Landesbeauftragte für den Datenschutz des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Des Weiteren waren als direkte Teilnehmer anwesend aus dem Bundesministerium des Inneren der Herr Ministerialdirektor Hans-Heinrich von Knobloch und der IT-Direktor Peter Batt, vom Verbraucherschutzministerium Ministerialdirektor Dr. Christian Krugel. Als sachverständige Politiker, die auch Mitglieder des Unterausschusses sind, waren anwesend Dr. Reinhard Brandl von der CDU, Thomas Jarzombek von der CDU, Lars Klingbeil von der SPD, Jimmy Schulz von der FDP, Herbert Behrens, Mitglied der Linken, Dr. Konstantin von Notz von Bündnis 90 Die Grünen. Die Grundhaltung des Landesdatenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Weichert, ist ganz klar und eindeutig: Fanpages und Social Plugins sind rechtswidrig. Im Vorfeld zur Anhörung hat Dr. Weichert Anbieter der Dienste aufgefordert, solche Dienste auf ihren Webseiten abzustellen. Bei einigen hatte er Erfolg, andere, zum Beispiel die Landesregierung Schleswig-Holstein, weigerten sich. Letzte Woche hatte ich auch darüber berichtet. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, kurz ULD genannt, dessen Behördenleiter Dr. Weichert ist, plant hierzu eine Klärung vor Gericht anzustreben. Die bisherigen Gespräche mit Facebook seien, so Weichert, bislang ergebnislos geblieben. Es müsse endlich eine Rechtssicherheit im Umgang mit den Inhaltsdaten bei Social Communities, also den sozialen Netzwerken, hergestellt werden. Interessant ist hierzu übrigens auch eine Äußerung des Verfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voskuhle, welche einige Wochen nach der Anhörung veröffentlicht wurde. Das will ich euch nicht vorenthalten. Er hält laut einer Veröffentlichung des Hamburger Pressehauses Die Zeit auf der Internetseite von Zeit Online, das ist veröffentlicht am 6. November 2011, Facebook für riskant. Demnach bestätigt er die Kritikpunkte der Datenschutzbehörden. Dem Nachrichtenmagazin Focus gegenüber äußerte Voskuhle, dass die Nutzung des sozialen Netzwerkes Facebook eine risikogeneigte Tätigkeit sei. Die Nutzer wüssten nicht, ob ihre Daten nach der Löschung auch tatsächlich gelöscht würden. Das deckt sich im Übrigen auch mit dem Ergebnis, welches der Wiener Student Max Schrems erfahren musste. Auch darüber berichtete ich in der letzten Woche. Er hat sich von Facebook alle seine gespeicherten Datensätze auf einer CD schicken lassen und dabei erkannt, dass dort Informationen, die er eigentlich gelöscht hat, doch noch vorhanden waren. Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle sieht dem Zeit-Online-Artikel zufolge eine drohende Schieflage zwischen der Macht von Facebook einerseits und der Kontrolle der 16 Landesdatenschutzämter Deutschlands andererseits. Die Server von Facebook stehen außerhalb Deutschlands und sind damit dem deutschen Rechtssystem weitgehend entzogen. Voskuhle erwartet in den nächsten Jahren, dass das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung und die Reichweite der Grundrechte in der Welt der digitalen Vernetzung neu bestimmen muss. Soweit mal ein Ausflug in eine Einschätzung eines Bundesverfassungsrichters. Kommen wir zurück zur Anhörung des Deutschen Bundestages. Nach der kleinen Musikpause, die jetzt folgt, hören wir einmal in die Veranstaltung des Bundestages hinein. Die Musik übrigens kommt von Jamendo.de, das muss ich leider immer wieder dazu sagen. Am Ende der Sendung sage ich dazu Näheres. Thank you. Zu Beginn der Runde waren alle Sachverständigen aufgefordert, eine grundsätzliche Anmerkung zum Thema abzugeben. Auf Wunsch der beteiligten Bundestagsfraktionen eröffnete Dr. Thilo Weichert die Gesprächsrunde.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass unsere schriftliche Stellungnahme nicht nur eine Fleißarbeit ist, sondern dass sie auch hinreichend Qualifikationen gibt, um sich jetzt zu dem Thema auseinanderzusetzen. Ich darf mich vorstellen, beziehungsweise das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz. Es ist die Datenschutzaufsichtsbehörde für Schleswig-Holstein. Und wir haben, nachdem wir eine Vielzahl von Anfragen und Beschwerden bekommen, eine technische Prüfung von Insights, das ist die Webanalyse von Facebook, vorgenommen, die insbesondere dann ausgelöst wird, wenn Fanpages genutzt werden oder sogenannte Social Plugins wie der Gefällt mir-Button. Auf der Basis dieser Analyse haben wir dann am 19.08. die Öffentlichkeit informiert über unsere Ergebnisse und haben festgestellt, dass also die beiden Angebote, Fanpages und Social Plugins, nicht mit dem deutschen und dem europäischen Datenschutzrecht in Einklang zu bringen sind. Und die Webseitenbetreiber für Schleswig-Holstein, für die wir ausschließlich zuständig sind, aufgefordert, jetzt entsprechende Anwendungen bis Ende September abzustellen. Im Oktober haben wir dann eine kleine Zahl von öffentlichen und privaten Stellen aufgefordert, eben schriftlich auch zu deren Weiterbetrieb von Social Plugins und Fanpages zur Stellung zu nehmen, unter anderem die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein und die Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein bis Ende Oktober. Da die Frist noch nicht abgeschlossen ist oder beendet ist, haben wir auch bis heute noch keine Stellungnahmen bekommen. Wir haben aber von einigen der Adressaten in der Zwischenzeit schon das Signal oder auch schon umgesetzt, die Abschaltung eben der jeweiligen Anwendung. Im November plant das ULD eine weitere Eskalation. Wenn also dann tatsächlich diese Anwendungen nicht abgeschaltet sein sollten, werden wir dann entsprechende Sanktionen aussprechen. Anders, wie das immer dargestellt wird, werden wir aber keine Bußgelder erlassen, sondern unser Ziel ist eine verwaltungsgerichtliche Klärung, weil das eine höhere Verbindlichkeit haben würde als ein Bußgeldverfahren, was beim Amtsgericht beginnt und insofern ja relativ wenig aussagekräftig ist. Wir führen parallel dazu Gespräche mit Facebook, mit der Staatskanzlei Schleswig-Holstein als ja Leading Authority in Schleswig-Holstein, also öffentliche Stelle, Industrie- und Handelskammer und DIWISCH, das ist die digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein. Diese Gespräche sind zwar freundlich, aber bisher ergebnislos gewesen oder geblieben. Nach unserer Überzeugung sind die Zustände, die wir derzeit bei Social Communities, insbesondere von US-Anbietern, haben, rechtswidrig und auch nicht zu halten. Es ergibt sich dadurch insbesondere gegenüber deutschen Anbietern auch eine Wettbewerbsverzerrung, weshalb wir denken, dass es dringend notwendig ist, hier die notwendigen Klarstellungen herbeizuführen. Und dem dient die Aktivität des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein. Wir begrüßen natürlich auch Selbstregulierungen, die können aber sich nur bewegen im Rahmen des Paragraphen 38a Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt also Selbstregulierungen, die reguliert sind oder also insofern dann auch genehmigt sind von den zuständigen Aufsichtsbehörden. Eine andere Form der Selbstregulierung kann darin bestehen, dass die Social Communities ihre Anwendungen zertifizieren lassen. Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein bietet sowohl nach Europarecht als auch nach deutschem Recht solche Zertifizierungen an. Soweit erstmal vielleicht eingangs. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ihm folgte der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar.
Ich möchte zunächst einmal zum grundlegenden Problem des Datenschutzes bei sozialen Netzwerken etwas sagen. Bei diesen sozialen Netzwerken handelt es sich ja um ein typische Dienste, die man üblicherweise mit Web 2.0 Diensten beschreibt. Das heißt, um Dienste, bei denen die klare Trennung zwischen den verschiedenen datenschutzrechtlichen Rollen, die wir klassischerweise in anderen Bereichen haben, nicht mehr so einfach ist. Anbieter, Nutzer und Betroffene, das kann sich überschneiden. Insbesondere deshalb, weil ja die Nutzer auch zugleich Mitglieder sind und Inhalte entsprechend publizieren können, für die Sie selber die Verantwortung haben. Andererseits sind Sie aber auch Betroffene der Datenverarbeitung, weil im Hinterzimmer dieser Netzwerke, ich nenne das mal so, im technischen Umfeld natürlich eine Vielzahl von personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die eben von den Betroffenen selber nicht eingestellt werden. Und für diese Daten, denke ich, um diese Daten geht es hier in erster Linie, um die sogenannten Nutzungsdaten. Diese Nutzungsdaten sind natürlich deshalb von besonderem Interesse, weil sie über das publizierte Maß hinaus Einblick geben in persönliche Interessen, in Beziehungen und Verhaltensweisen. Und deshalb sind genau diese Daten, wenn sie dann auch noch dazu verbunden werden mit den Inhalten, die Nutzer selber einstellen, besonders sensibel. So lässt sich zum Beispiel aus dem persönlichen Umfeld eines Betroffenen und seinem Clickstream sehr viel herauslesen, und zwar auch hinsichtlich der Angaben, die er bewusst eben nicht über sich veröffentlicht hat, über seine Religionszugehörigkeit, über seine politischen Interessen, über seine sportlichen Aktivitäten. Auch wenn das nicht im Profil drinsteht und von ihm nicht veröffentlicht ist, lässt sich aus diesen nebenbei anfallenden Daten bei der Nutzung des Dienstes vieles gewinnen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die datenschutzrechtlichen Regelungen hier auch eingehalten werden. Das geht insbesondere hier um die sogenannte Profilbildung. Und diese Profilbildung, für diese Profilbildung braucht man eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen, wenn sie personenbezogen stattfindet. Wenn sie unter Pseudonym stattfindet, das ist aber bei Facebook und Co. nicht der Fall, dann würde eine Information mit einem Opt-out ausreichen. Hier braucht man eine ausdrückliche Einwilligung in die Profilbildung. Ich habe die nirgendwo auch in den Nutzungsbedingungen so sehen können, nur mit sehr allgemeinen Umschreibungen. Ich kann nicht sagen, dass das eine Rechtsgrundlage für eine Profilbildung ist. Nur ganz kurz zu den von Ihnen auch zum Anlass dieser Anhörung genommenen Konfliktfeldern. Bei den Like-Buttons stimme ich dem ULD Schleswig-Holstein vollständig zu. Hier geht es darum, dass diejenigen, die auf den Websites solche Like-Buttons anbringen, ich meine jetzt nicht die Like-Buttons im Dienst Facebook selbst, sondern sozusagen auf einer externen Webseite das anbringen, dann liegt die datenschutzrechtliche Verantwortung bei der Stelle, die diese Webseite betreibt, zum Beispiel bei der Handelskammer oder auch einem Bundesministerium. Und dementsprechend muss auch dafür gesorgt werden, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Hinsichtlich der Fanpages bin ich noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Ich frage mich, ob die bisherige Konstruktion, die wir bei Webseitenbetreibern sonst zugrunde legen, speziell Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, wie vom ULD angenommen, hier auch vorliegt. Da es sich um eine besondere Art von interaktiven Diensten handelt, da bin ich, wie gesagt, noch nicht zum Ende gekommen. Aber das ist auch eine datenschutzrechtliche Verantwortung derjenigen gibt, die eine Fanpage betreiben, steht für mich außer Frage. Zum Beispiel, wenn eine Krankenkasse, wie auch solche, die meiner Aufsicht unterliegen, eine Fanpage unterhält und dazu animiert, dass dort Fragen nach Krankheiten, nach Ärzten, nach bestimmten gesundheitlichen Problemen dann für alle öffentlich nachvollziehbar unter dem Namen diskutiert werden. Wenn man dazu sozusagen einlädt, dann hat man auch ein Stück Verantwortung. Ich will es jetzt hiermit auch erstmal bewenden lassen, weil meine Zeit schon vorüber ist.
Per Meyer-Dirks, Datenschutzbeauftragter der Firma Google, betonte in seinem Statement, dass Anbieter der Webseiten der sozialen Netzwerke vor einer besonderen Herausforderung stehen.
Dennoch, US-amerikanische Anbieter oder global operierende Anbieter im Internet, insbesondere solcher sozialer Netzwerke, stehen vor einer besonderen Herausforderung im Datenschutz. Sie bedienen eine globale Nutzerschaft, die aus unterschiedlichen Ländern kommt, dennoch aber auf ein und derselben Plattform miteinander interagieren und kommunizieren möchte. Dadurch ist es technisch notwendig, dass die Plattform einheitlich technisch gestaltet ist. Gleichzeitig sehen sich Betreiber solcher Plattformen verschiedenen Rechtsordnungen gegenüber mit unterschiedlichen Datenschutzregelungen, die nebeneinander Geltung beanspruchen. Das ist eine Sache, die wir im Internet sehr häufig antreffen bei international operierenden Diensten. Und im Bereich des Datenschutzes ist es daher aus der Perspektive von Google und auch nach meiner Ansicht von zentraler Bedeutung, den Nutzer ins Zentrum der Überlegungen zum Datenschutz zu stellen. Für ihn muss Transparenz geschafft werden darüber, wie Daten verarbeitet werden. Ihm müssen Mittel an die Hand gegeben werden, um Entscheidungen über die Datenverarbeitung zu treffen. Das heißt, Transparenz und Kontrollmöglichkeiten sind entscheidend. Und dann kann auch ein Datenschutz, der unterschiedlichen Vorstellungen in unterschiedlichen Ländern gerecht wird, realisiert werden auf einer einheitlichen Plattform. Google hat für seine Dienste von Anbeginn auf diese beiden Säulen des Datenschutzes gesetzt, Transparenz und Kontrolle. Und dies gilt insbesondere bei dem noch recht jungen Netzwerk Google Plus, welches erst seit 3 Wochen in einer öffentlichen Beta zur Verfügung steht. Dort war es von vornherein im Designprozess und im Entwicklungsprozess ein zentraler Bestandteil, diese beiden Aspekte des Datenschutzes zu gewährleisten. Und ich freue mich darauf, auf weitere Einzelheiten noch eingehen zu können. Vielen Dank.
Richard Allen, Datenschutzbeauftragter von Facebook, betonte, dass die Anhörung genau zu einem richtigen Zeitpunkt stattfände und er sei beeindruckt, wie viel Aufmerksamkeit dem Ausschuss gewidmet wird. Er sprach in seinen Ausführungen 3 Punkte an, die er als besonders wichtig empfand.
Also zunächst 3 Punkte. Da möchte ich 2 Herausforderungen und eine mögliche Lösung ansprechen. Die Herausforderungen beginnen mit dem Bericht des ULD und da ist es sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir nicht einverstanden sind mit einer Menge Material aus dem Bericht, vor allem wo der Bericht Annahmen trifft über Dinge, die Facebook angeblich tut, ohne zu beweisen, dass Facebook das wirklich tut. Und das gilt vor allem für das wichtige Thema Profilbildung, wo der Bericht davon ausgeht, dass wir Daten zur Profilbildung nutzen, wir aber ganz klar sagen, wir tun das nicht. Und da sind wir in eine Sackgasse geraten. Die ULD hat diese Behauptung aufgestellt, wir haben das zurückgewiesen und wir suchen jetzt nach einem Weg aufzuzeigen, dass wir das in der Tat nicht tun. Wir versuchen also, Mittel und Wege zu finden, hier die nötige Transparenz herzustellen, an die wir alle glauben. Aber um das ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, spezifische Lösungen für Schleswig-Holstein zu schaffen. Und selbst wenn wir das könnten, rein technisch, hielten wir das nicht für eine gute Lösung. Es geht viel eher darum, dass wir von einer Datenschutzbehörde hören, was die spezifischen Punkte sind, die angesprochen werden, und dass wir das dann ernst nehmen und auch umsetzen. So arbeiten wir mit Datenschutzbehörden auf der ganzen Welt. Auch in Hamburg ist es uns gelungen, hier Einigungen zu erzielen und Veränderungen einzuführen, die von sehr viel breiterer Signifikanz sind. Und deswegen möchten wir hier auch mit dem ULD weiterarbeiten. Die 2. Herausforderung besteht darin, das Ganze auszuweiten. Und wie mein Vorredner schon gesagt hat, ist es so, dass einige der Interpretationen, die gemacht worden sind, und auch Ihre Fragen deuten darauf hin, das bezieht sich auf alle nutzergenerierten Webdienste und auch auf alle Web-Plugins. Und das ist ein wichtiges Thema für Unternehmen und auch für Privatpersonen in Deutschland, die die Dienste nutzen möchten, die man als Web 2.0 zusammenfasst. Und wenn sich da rechtliche Zweifel auftun, in einer Welt, wo die einen das tun können und die Wettbewerber vielleicht nicht, dann ist das doch ein wichtiges Thema. Und deswegen bin ich dem Ausschuss sehr dankbar, dem Unterausschuss, dass Sie sich heute dieses Themas annehmen. Was sind also die Lösungen? Ich vertrete Facebook Irland, Facebook Ireland Limited. Das ist die Organisation, die Verträge hat mit unseren Nutzern in Deutschland. Ich werde nach dieser Sitzung an einem Audit teilnehmen, an einer Prüfung mit den irischen Datenschutzbehörden. Wichtig ist, dass die europäischen und die deutschen Nutzer den Schutz des europäischen Datenschutzrechts genießen. Die Datenschutzrichtlinie, die ja europäisches Recht ist. Und die Menschen in Europa, die nutzen ihre Rechte gemäß dieser Richtlinie. Ein Student aus Wien zum Beispiel hat seine Rechte hier genutzt und dessen Beschwerden sind der irischen Datenschutzbehörde vorgelegt worden und werden sehr ernst genommen. Sie müssen also verstehen, dass wir nicht im Vakuum handeln. Unternehmen wie wir haben ganz klare rechtliche Verpflichtungen unter dem europäischen Recht. Das ist schon heute so. Und dann können wir uns natürlich zusätzlich noch mit der Selbstregelung und Selbstverpflichtungen befassen. Das ist auch auch in Deutschland wichtig. Und ich glaube, wenn wir hier uns selber entsprechende Pflichten auferlegen, dann können wir wichtige Schritte unternehmen hin zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. Nämlich dahingehend, dass die Menschen in Deutschland die modernen Webdienste in vollem Umfang nutzen können. Und gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass die Privatsphäre aller Nutzer geschützt wird.
Ministerialdirektor Dr. Google betont in seinem Eingangswort, dass immer mehr Menschen die sozialen Netzwerke nutzen und auch private Dinge dort einstellen. Insofern hätten die Betreiber von sozialen Netzwerken eine hohe Verantwortung hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre. Datenschutzverstöße seien besonders gravierend. Bundesministerin Aigner hat deshalb dieses Thema zu einem ihrer Schwerpunkte im Internet erklärt. Deutlichen Rückenwind bekam die öffentliche Debatte, als Frau Aigner aus dem Facebook-System zurückgetreten ist. Dr. Google betonte, dass das Verbraucherministerium für eine effektive und klare Regelung auf europäischer Ebene ist. Und was dort auf europäischer Ebene geregelt werden kann, sollte dort auch geregelt werden. Wir halten klare Löschungsrechte für erforderlich, bemerkte er.
Es muss die Möglichkeit bestehen, insbesondere selbst eingestellte Informationen jederzeit wieder endgültig zu löschen. Auch die Prinzipien der datenschutzfreundlichen Voreinstellung und des Datenschutzes durch Technik, also Privacy by Default und Privacy by Design, sollten verankert werden. Selbstregulierung kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Voraussetzungen einer wirksamen Selbstregulierung sind unter anderem eine effektive Kontrolle und Sanktionierung bei Verstößen, die Einbeziehung von Verbraucherverbänden in die Ausarbeitung von Selbstverpflichtungen, wie dies auch bei der aktuell in den USA diskutierten Entwicklung einer Selbstverpflichtung zum Schutz der Privatsphäre im Internet der Fall ist. Eine Selbstverpflichtung muss das geltende Datenschutzrecht konkretisieren oder ergänzen und kann dieses selbstverständlich nicht ersetzen. Eine Selbstverpflichtung muss zu konkreten Änderungen in der Ausgestaltung der sozialen Netzwerke führen, soweit diese die Anforderungen nicht bereits erfüllen. Im Übrigen hoffen wir hier auf sehr viele gute Anregungen in diesem Bereich. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Ministerialdirektor Hans-Heinrich von Knobloch vom Bundesinnenministerium bekam das Wort und griff hier einige Aspekte heraus.
Selbstverständlich sind die sozialen Netzwerke ebenso wie für das Verbraucherschutzministerium, auch für das BMI eine Wirklichkeit, der sich die Bundesregierung zu stellen hat, eine Wirklichkeit, die für Millionen Menschen eine große Errungenschaft bedeutet. Mr. Allen hat allerdings auch Probleme angedeutet, indem er gesagt hat, welches Recht ist eigentlich anwendbar. Vor diesem Problem stehen wir auch. Das ist aus unserer Sicht ein entscheidendes Problem, das wir angehen müssen, wie wir überhaupt in der Lage sein müssen, hier eine überzeugende Lösung zu finden, die nicht sozusagen sich auf Inseln beschränkt. Inseln könnten sein, dass man sagt, wir machen hier Recht sozusagen, das nur sich für bestimmte Gebiete eignet. Inseln könnten sein, dass man sagt, wir kümmern uns nur um die Profilbildung. Es ist aus unserer Sicht erforderlich, dass wir eine überzeugende Gesamtlösung bekommen. Hierbei möchte ich nur anmerken, dass wir glauben, dass dies auch für den Datenschutz als solchen eine geradezu gigantische Herausforderung ist und dass der Datenschutz als solcher vielleicht sogar an diesem Punkt im Internet an seine Grenzen stößt. Wir haben vor uns einen EU-Rechtsakt. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie im Januar nächsten Jahres einen Rechtsakt herausgeben möchte, als Entwurf zunächst. Über den wird dann zu sprechen sein. Aber es ist bereits durchgesichert, dass dieser Rechtsakt sich auch um Profilbildungen kümmern wird. Das begrüßt die Bundesregierung außerordentlich. Die Bundesregierung sagt allerdings auch, dass es hier um Abwägungen geht. Es geht nicht nur allein um die Interessen des Einzelnen, um Profilbildungen und so weiter, sondern es geht auch um andere Abwägungsinteressen, Informationsanspruch der Allgemeinheit und so weiter. Das wird man alles in diesem Bereich sich genau ansehen müssen. Zum Thema Selbstregulierung hat Herr Grugel eben schon einiges gesagt. Aus Sicht des BMI ist die Selbstregulierung der nächste Schritt vor gesetzlichen Regelungen. Wir sind dabei, Selbstregulierungsgespräche, will ich einmal sagen, zu führen. Herr Batt kann da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen. Diese Selbstregulierungsgespräche sind angelaufen, werden auch fortgeführt und dienen dazu, mit den Social Networks, mit den sozialen Netzwerken zunächst mal auf einen Fuß zu kommen, der ohne gesetzliche Zwänge und so weiter auskommt.
Dr. Reinhard Brandl von der Fraktion der CDU eröffnete die erste Fragenrunde. Er merkte an, dass Facebook ein besonderes Netzwerk sei. Zum einen sei es sehr groß und dann würden neben der Aufzeichnung der Nutzungsdaten auch die privaten Daten mit den Nutzungsdaten kombiniert, die dann vom Nutzer selbst eingestellt werden. An Richard Allen von Facebook gewandt, sagte er:
Wenn ich Sie richtig verstanden haben, gesagt, Sie nutzen diese Daten, diese Kombination von Daten, nicht zu einer Profilbildung. Jetzt ist meine Frage, was machen Sie dann damit? Also für was brauchen Sie denn dann die Daten, wenn nicht Profile erstellt werden sollen, auf deren Basis dann Werbung eingeblendet wird? Dann verstehe ich das Ratio dahinter nicht.
Es wurden weitere Fragen gesammelt, was ich jetzt chronologisch gesehen überspringe. Ich komme jedoch gleich nochmal darauf zurück. Richard Allen ging, ohne besonders in die Details zu gehen, auf die Fragen der Profilbildung ein. Bezüglich der Speicherung der Daten von Nicht-Facebook-Kunden meinte er:
Wenn jemand nicht aktiv wird, dann wird der sogenannte Standard Web Impression Log durchgeführt. Also es wird aufgezeichnet, dass jemand die Website besucht hat. Für Nicht-Nutzer und aufgrund der großen Sensibilität bei der Nutzung von IP-Adressen in Deutschland haben wir schon vor einigen Monaten Ratschläge angenommen und eine technische Maßnahme umgesetzt, um die Logfiles, also die spezifische IP-Adresse in Deutschland nicht zu speichern. Und das halte ich für eine sehr wichtige Entwicklung, denn das bedeutet, dass die Profilbildung auf der Grundlage von IP-Adressen, die wir angeblich durchführen, dass wir das gar nicht tun können, weil diese IP-Adressen für Nicht-Facebook-Nutzer nicht existieren in unseren Facebook-Log-Files. Wenn wir also die Log-File schreiben, dann schreiben wir eine generische IP-Adresse rein. Das ist dieselbe Adresse für jeden Zugriff aus Deutschland. Die Frage ist dann, was tun wir mit den Daten? Eine sehr gute Frage. Wir nutzen diese Daten aus zu Sicherheitszwecken. Wir sind stolz darauf, eine der sichersten Websites zu sein im ganzen Internet. Wir verwenden sehr viel Energie darauf, sicherzustellen, dass diejenigen, die sagen, sie haben sich in London verlaufen und bitte schickt uns $50 über FedEx, dass solchen Leuten von vornherein das Handwerk gelegt wird. Das sind Leute, die multiple Accounts sich selber anlegen bei Facebook, und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die entsprechenden Daten erheben, um das zu unterbinden. Oder wenn jemand einen seiner einen unserer Buttons auf seiner Website einbindet, dann wollen die natürlich wissen, was da passiert und wie sich das auswirkt auf ihre Website. Meistens schafft das ja Mehrwert, weil der Button den Websites-Anbietern ermöglicht, ihren Inhalt zu verbreiten. Und die Logfile ermöglicht es dann eben, besser zu verstehen, wann, wo und von wem diese Dienste auch verwendet wurden. Diese Daten werden also auf diese Art temporär verwendet, um statistisch analysieren zu können, was mit den Daten passiert, um unsere Dienste sicher halten zu können. Aber nach 90 Tagen werden diese Daten gelöscht. Also diese ganze Frage, wie lange werden die Daten gespeichert, wofür nutzen Sie sie, wie sicher ist das? Das sind wichtige Fragen für alle Plug-in-Provider. Was wir definitiv nicht tun, ist, diese Daten für Werbezwecke an Nichtnutzer zu verwenden. Wenn Sie die Facebook-Seite aufrufen als Nicht-Facebook-Nutzer, dann sehen Sie keine Werbung. Da gibt es keinen Platz, wo wir Ihnen als Nicht-Facebook-Mitglied Werbung zeigen könnten. Werbung wird nur angezeigt für eingeloggte Facebook-Nutzer. Ich sage Ihnen also hiermit, wir nutzen diese Daten nicht für Werbezwecke und Sie können sich das selber anschauen. Gehen Sie auf die Website und zeigen Sie mir, wo steht diese Werbung.
Bezogen auf eine Frage von Dr. von Notz, Abgeordneter der Bündnis 90 Die Grünen, hinsichtlich der Rechtsprechung, führte Allen Folgendes aus.
Turning to Mr. Notz's question around,
die Frage von Herrn von Notz über die Rechtsprechung. Das ist eine interessante Herausforderung, rein statistisch gesehen. Es ist ja so, dass es in der EU 27 Datenschutzbehörden gibt, wobei in Deutschland nochmal 16 auf Länderebene. Im EWR gibt es noch ein paar mehr, sodass ich da auf mindestens 50 Datenschutzbehörden komme, denen wir gegenüber verantwortlich sind. Und wenn die alle jede Woche zu uns kommen wollten und eine Prüfung durchführen, dann hätte ich mehr als einen Vollzeitjob, um mich allein damit zu befassen. Natürlich sind wir ein großes Unternehmen, aber stellen Sie sich mal Unternehmen vor, hier in Berlin mit 30, 40, 50 Mitarbeitern, die heute Internetunternehmen aufbauen und die auch dieselbe globale Reichweite suchen wie wir als Facebook. Diese Unternehmen, die sind realistischerweise niemals in der Lage, jedes nationale System umzusetzen. Und deswegen handeln die so wie wir. Die suchen sich ein Heimatsystem, eine Heimatjurisdiktion, und auf der Grundlage des Binnenmarktes ist es deswegen so, wenn Sie die Rechte eines Landes einhalten, können Sie sich frei in der EU bewegen. Ich halte das für ein sinnvolles Arrangement und das tut eben Facebook. Warum Irland? Weil da unser Hauptquartier ist. Mehr als 400 Mitarbeiter sind dort. Das sind 50% unserer weltweiten Mitarbeiter. Und wenn Sie als deutscher Nutzer ein Problem haben mit Ihrem Dienst hier oder wenn Sie ein deutscher Kunde sind, der in Deutschland eine Dienstleistung von Facebook möchte, dann tun Sie das mit Dublin. Wenn wir hier uns eine andere Basis, ein anderes Land aussuchen würden, dann würde das unseren Aktivitäten nicht entsprechen und unserer Realität.
Herr
Shah hat übrigens völlig recht, der irische Datenschutzbeauftragte, der befasst sich sehr genau mit unseren Datenschutzregelungen. Deswegen bemühen wir uns, das zu empfüllen und das eben dann auch in Deutschland anzuwenden. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer mit Ihnen über diese Themen zu diskutieren und zu sehen, ob es Facetten der deutschen Rechtsprechung gibt, die wir entsprechend einbeziehen können.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar beantwortete eine Frage von Lars Klingbeil, Mitglied der Fraktion der SPD. Lars Klingbeil hat bemerkt, dass man sich schon nach einigen Wochen mit der Thematik befasse, wo es um innovative Dienste einerseits ging und andererseits um die Bemühungen, die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bedingungen damit in Einklang bringen. Lars Klingbeil fragte nach, wie der Bundesdatenschützer die Zwei-Klick-Lösung von Heise bewerte. Grundsätzlich sei es so, antwortete Peter Schaar, gäbe es unterschiedliche Lösungen, um Fremdinhalte in eine Webseite einzubinden. Es gäbe die einfachen Links, die wir seit Beginn des Internets kennen. Diese werden vom Benutzer selbst aktiviert, indem er diesem Link folgt. Eine Verbindung mit dem anderen Server findet dann erst statt, wenn der Nutzer selbst aktiv geworden ist. Peter Schaar erläuterte weiter.
Es gibt verschiedene andere Techniken, wie man fremde Inhalte einbinden kann. Früher gab es sehr viele sogenannte Frames. Heute wird das teilweise über Skripte auf andere Art und Weise gelöst. Bei denen ist teilweise schon eine Kontaktaufnahme zu Drittservern gibt, ohne dass der Betroffene selbst zusätzlich aktiv werden muss. Das heißt, ich rufe eine bestimmte Seite auf und werde automatisch auch noch mit einer anderen, mit einem anderen Server oder mit einem Dutzend anderer Server verbunden. Jeder dieser Server baut technisch einen Kontakt oder eine Verbindung auf mit dem Nutzer und ist auch in der Lage, jeweils bestimmte Interaktionen auszuführen, zum Beispiel Cookies zu setzen, zum Beispiel die IP-Adressen auch zu speichern. Diese Informationen werden weitergegeben. Dafür gibt es Protokolle, die diese Konventionen, die dieses festlegen, das sogenannte Common Log-File-Format zum Beispiel, also das zum Beispiel den sogenannten Referrer enthält, also wo kommt derjenige her, wo war er sozusagen vorher, auf welcher Webseite. Das gibt den Anbietern dieser anderen Services, ob das nun Services sind, die Werbung vermitteln oder eben sozialen Netzwerken, zusätzliche Informationen über den Nutzer, ohne dass der Nutzer selbst aktiv wird und häufig ohne, dass er das weiß. Das ist in der Tat ein Problem, das nicht auf Facebook beschränkt ist, sondern eine Vielzahl von Services betrifft. Und dementsprechend ist es auch unser Anliegen, dass wir hier Lösungen finden, die die Aktivitäten, die Hoheit der über die Datenverarbeitung den Nutzern wiedergeben. Und das setzt im Grunde zweierlei voraus. Einmal eine Informiertheit des Nutzers, die dann im Grunde ja nur erzeugt werden kann, dass man ihm diese Informationen bereitstellt. Zweitens eine echte Wahlmöglichkeit, und das setzt voraus, dass der Betroffene selbst aktiv wird.
Der Heise Verlag hat auf seinem Internetangebot heise.de im September 2010 die sogenannte Zwei-Klick-Lösung vorgestellt. Darauf ging Peter Schaar ein.
Der Heise Verlag hat mit seiner Zwei-Klick-Lösung, die erstmal sozusagen dann eine Aktivität des Betroffenen voraussetzt, überhaupt einen Kontakt zu diesem Drittserver, nämlich von Facebook hergestellt wird, glaube ich, ein Weg gewesen, wie man dieses ein Stück voranbringt. Ob das jetzt, sage ich mal, allen rechtlichen Anforderungen entspricht, will ich jetzt hier gar nicht beurteilen. Ich denke aber, dass es gegenüber der früheren Lösung, die von Facebook auch nach wie vor, glaube ich, beworben wird, einen Fortschritt darstellt. Und deshalb würde ich es sehr begrüßen, dass, wenn man ein solches Social Plugin verwendet, es so gestaltet, dass eben die Betroffenen selber entscheiden, ob sie dann praktisch in eine Verbindung zu diesem entsprechenden Drittanbieter, soziales Netzwerk oder einem anderen aufbauen.
Herbert Behrens von den Linken sprach den Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar an und nahm Bezug auf die europäische Datenschutzrichtlinie. Er betonte, dass trotz aller Bemühungen über freiwillige Vereinbarungen, also über den Selbstverpflichtungen hinaus, Rechtsgrundlagen zentral sein sollen, um den Schutz der Userinnen und User zu garantieren. Behrens fragte aufgrund von Erfahrungsberichten nach, was es bedeute, wenn zwischen der EU und der Bundesrepublik Deutschland eine Datenschutzregulierung getroffen worden ist. Er erwähnte, dass es ja auch Unternehmen gäbe, die außerhalb der EU angesiedelt sind. Es gäbe ja auch das Safe Harbor Abkommen, welches jedoch zwischen den Anbietern und den Datenschützern abgeschlossen ist. Er bat Schaar darum, zu erläutern, was der Gesetzgeber tun könne, um Lösungsansatzpunkte zu finden. Peter Schaar fasste die Formulierung wie folgt zusammen.
Herr Behrens, Sie haben eine Problematik angesprochen, die, glaube ich, von grundlegender Bedeutung ist, nämlich die Frage, wie verhält sich diese Datenverarbeitung in sozialen Netzwerken in einem europäischen Kontext? Und hier sehe ich im Grunde genommen zwei wesentliche Punkte. Einmal denke ich, dass es anzustreben ist, und da stimme ich auch der Bundesregierung vollständig zu, auf europäischer Ebene ein möglichst hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Und je höher dieses gemeinsame Schutzniveau ist, desto einfacher ist der Datentransfer innerhalb Europas. Insofern gibt es ein ganz starkes Interesse an einer solchen Vereinheitlichung auf hohem Niveau. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Europäische Kommission speziell und da die Kommissarin Reding, die für die Datenschutzfragen zuständig ist, dieses auch versucht, in diesen neuen Rechtsrahmen zu implementieren. Das Problem ist, dass dieser neue Rechtsrahmen nicht da ist, sondern wir haben einen Rechtsrahmen, der aus einer anderen Zeit stammt, als es Social Networks zum Beispiel noch nicht gab. In diesem einen Punkt, was jetzt das Tracking anbelangt, denke ich schon, dass hier ein wesentliches Element auch eines neuen europäischen Datenschutzstandards schon vorhanden ist. Das heißt, dass solches Tracking nicht hinter dem Rücken der Betroffenen stattfindet. Insofern denke ich, wir müssen diese vorhandenen Instrumente auch nutzen und wir müssen darauf hinwirken. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn die Bundesregierung dieses Anliegen auch selbst vorantreibt, hier auf ein möglichst hohes Datenschutzniveau zu kommen. Es gibt einen zweiten Aspekt bei diesen europäischen Fragestellungen. Das ist die Frage, wie verhält sich die Datenverarbeitung innerhalb Europas zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und auf der anderen Seite zwischen diesen Mitgliedstaaten und außereuropäischen Staaten, zum Beispiel den USA. Innerhalb Europas bei Diensten, die tatsächlich in diesem Kontext angeboten werden, gilt grundsätzlich, dass es eine Diskriminierungsfreiheit geben soll. Das heißt, dass Datenschutz nicht die Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft und sonstigen Dienstleistungen erschweren soll, weil es da ein Gefälle gibt. Aber es gibt ein Gefälle, das muss man einfach sagen. Wir haben das Telemediengesetz, dieses ist geltendes Recht, es ist insofern auch anwendbar. Und dementsprechend ist das auch der Maßstab, an dem sich die Datenschutzbehörden zu orientieren haben, wie im Übrigen auch alle anderen, die Dienste anbieten oder nutzen. Und da gibt es bestimmte Vorgaben hinsichtlich auch der Aufzeichnung des Nutzungsverhaltens. Dass jetzt Facebook sagt, wir sind ja eigentlich kein amerikanischer Dienst, sondern wir erbringen unseren Dienst aus Irland, ist einerseits eine Frage, die man über Vertragsgestaltung regeln kann. Ich frage mich allerdings, ob diese Vertragsgestaltung tatsächlich nur zwischen dem Nutzenden und Facebook hier anzusehen ist, sondern auch, ob hier nicht auch, wie Herr Weichert auch schon angedeutet hat, das Vertragsverhältnis zwischen Facebook USA und Facebook Europa zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass nur in dem Fall, in dem tatsächlich Facebook Europa die Steuerung und die Letztentscheidungskompetenz über die Datenverarbeitung besitzt, nur in einem solchen Fall davon ausgegangen werden kann, dass es sich um einen europäischen Dienst handelt. Ob dies der Fall ist, wird vom irischen Datenschutzbeauftragten derzeit untersucht. Ich bin gespannt, wie dieses Ergebnis sein wird. Dann stellt sich aber immer noch die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage werden welche Daten in die USA übertragen? Welche technischen Einrichtungen werden in Irland betrieben? Sind das irische Rechenzentren, auf denen diese Daten liegen, oder liegen die irgendwo in den Staaten oder sonst wo in einer Cloud? Ich weiß es nicht genau. Das muss man dann nochmal, glaube ich, genau sich anschauen. Und erst wenn sozusagen diese Fragen alle geklärt sind, kann man sagen, das ist rechtskonform oder es ist nicht rechtskonform. Lassen Sie mich ein letztes Wort sagen zur Frage, sozusagen, an wen sollte man sich richten? Ich finde es richtig, dass sich diejenigen Akteure, die in Deutschland handeln, an deutsches Recht halten und entsprechend auch diese Vorgaben akzeptieren. Und es ist auch unsere Aufgabe als Datenschutzbehörden, dieses durchzusetzen. Auf der anderen Seite denke ich, gerade bei solchen Diensten, wie wir sie hier auch sehen, die sehr viele, viele Mitglieder haben, auch außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas, kommt es darauf an, dass wir diese Dienste dazu bringen, ihr Angebot rechtskonform zu gestalten. Das ist für mich das Entscheidende. Für mich ist, sage ich mal, die Handelskammer Berlin oder Schleswig-Holstein nicht das entscheidende Problem, sondern ich glaube, das sehen wir alle als Datenschützer so, sondern das zentrale Problem sind diese Dienste selbst. Und deshalb würde ich auch an die anwesenden Vertreter dieser Dienste appellieren, sich da zu bewegen. Ich weiß, dass es bei Google zum Beispiel sehr viel Bewegung gegeben hat. Da gab es ja auch eine sehr harte Debatte zwischen den Datenschutzbehörden und dem Unternehmen über die Frage der Reichweitenmessung. Da hat es Bewegung gegeben und wir haben das, glaube ich, zu einem guten Ergebnis gebracht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei Facebook noch ein Stück weiterkommt. Ich weiß, dass die Hamburgische Aufsichtsbehörde in einem Punkt auch sehr weit gekommen ist. Da ging es um die Einbindung von externen Adressbüchern in Facebook im Sinne des Uploads. Ich denke, diesen Weg müssen wir auch weitergehen.
Nach den Ausführungen von Peter Schaar ging das Wort an Richard Allen, der das Thema Gefällt mir Button aufgriff. Danach haben Herr Brandl, Herr Klingbeil und Herr Schulz gefragt. Peter Schaar hat, so Allen, die Funktionsweise des Internets gut erklärt. Wenn man Webseiten aufruft, werden zusätzlich Funktionalitäten unterschiedlicher Anbieter mit aufgerufen. Bevor es solche Funktionalitäten überhaupt gab und wenn man dann soziale Funktionen einbinden wollte, so musste man die Nutzer selbst registrieren. Wenn man Karten einbinden wollte, so musste man diese Dienste selbst auf seiner eigenen Webseite erst schaffen. Oder auch, wenn man Videos einbinden wollte, seine eigenen Videostreaming-Dienste. Die meisten Webseiten hatten einfach nicht die technischen oder auch finanziellen Möglichkeiten. Deshalb gibt es auch jetzt ein Ökosystem von Anbietern, so Allen weiter, die diese Dienste bereitstellen. Es gäbe nun aber datenschutzrechtlich unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Jetzt gibt es datenschutzrechtlich natürlich verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man könnte versuchen, diese Drittanbieterdienste zu verbieten, aber ich glaube, das wäre schlecht für die Interessen aller Organisationen in Deutschland, die das nutzen. Eine andere Möglichkeit wäre, eine zusätzliche technische Komplexität hinzuzufügen, diese Zwei-Klick-Lösung zum Beispiel. Das wäre eine nachvollziehbare politische Entscheidung aus datenschutzrechtlichen Gründen, diese Option zu ziehen. Aber man muss sehen, dass das dann auch Kosten nach sich zieht. Technische Kosten, aber eben auch die Funktionalität, die dabei verloren gehen würde. Denn die meisten dieser Plugins, die bieten einen Mehrwert, sobald man die Website aufruft. Bei einem Facebook-Social-Plugin zum Beispiel ist es so, wenn man einen Inhalt sieht auf der Website, dann sieht man sofort, welchen Freunden dieser Inhalt gefallen hat. Und die Zwei-Klick-Lösung würde diese Funktion aufheben. Das hätte möglicherweise datenschutzrechtliche Vorteile, aber was die Funktionalität betrifft, wäre das ein Nachteil. Und da muss man eben einen Ausgleich finden. Unsere Präferenz wäre eben, deswegen diesen Weg nicht einzuschlagen. Denn das würde bedeuten, dass man auf eine Website kommt, die tot ist, wenn man ankommt, und dass man dann 15 Mal klicken muss, um die Website zum Leben zu erwecken. Und viele Nutzer würden dann Mittel und Wege suchen, das zu umgehen, weil sie frustriert wären, wenn sie auf die Website kämen und die Funktionalitäten nicht sofort sehen würden. Eine bessere Lösung aus unserer Sicht wäre deswegen, die Herausforderung, die ja auch Herr Schaar schon angesprochen hat, nämlich, dass wir, die Anbieter dieser Plugins, Wege finden müssen, um Standards zu entwickeln, die akzeptabel sind für alle. Und da geht es eben darum, Mittel und Wege zu finden, dass die Art und Weise, wie die Daten genutzt werden, gespeichert werden und gelöscht werden, auch für alle annehmbar sind.
Ellen erläuterte im Folgenden, wie Facebook das macht. Es wird klar zwischen Nutzern und Nichtnutzern der Facebook-Dienste unterschieden. Bei registrierten Nutzern hat Facebook einen Vertrag, in dem klar spezifiziert ist, dass solche Daten erhoben werden und wie diese erhoben werden.
Wenn der Nutzer den Gefällt-mir-Knopf anklickt, dann fügt das dem Profil ein Element hinzu. Genauso wie wenn man bei Facebook selber den Gefällt-mir-Knopf anklickt. Da steht dann zum Beispiel, mir gefällt die CDU-Website und das ist im Profil sichtbar. Wenn jemand nicht aktiv wird, dann wird der sogenannte Standard Web Impression Log durchgeführt. Also es wird aufgezeichnet, dass jemand die Website besucht hat. Für Nicht-Nutzer und aufgrund der großen Sensibilität bei der Nutzung von IP-Adressen in Deutschland haben wir schon vor einigen Monaten Ratschläge angenommen und eine technische Maßnahme umgesetzt, um die Logfiles, also die spezifische IP-Adresse, in Deutschland nicht zu speichern. Und das halte ich für eine sehr wichtige Entwicklung, denn das bedeutet, dass die Profilbildung auf der Grundlage von IP-Adressen, die wir angeblich durchführen, dass wir das gar nicht tun können, weil diese IP-Adressen für Nicht-Facebook-Nutzer nicht existieren in unseren Facebook-Logfiles. Wenn wir also die Logfile schreiben, dann schreiben wir eine generische IP-Adresse rein. Das ist dieselbe Adresse für jeden Zugriff aus Deutschland. Die Frage ist dann, was tun wir mit den Daten? Eine sehr gute Frage. Wir nutzen diese Daten zu Sicherheitszwecken. Wir sind stolz darauf, eine der sichersten Websites zu sein im ganzen Internet. Wir verwenden sehr viel Energie darauf, sicherzustellen, dass diejenigen, die sagen, sie haben sich in London verlaufen und bitte schickt uns $50 über FedEx, dass solchen Leuten von vornherein das Handwerk gelegt wird. Das sind Leute, die multiple Accounts sich selber anlegen bei Facebook und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die entsprechenden Daten erheben, um das zu unterbinden. Oder wenn jemand einen seiner einen unserer Buttons auf seiner Website einbindet, dann wollen die natürlich wissen, was da passiert und wie sich das auswirkt auf ihre Website. Meistens schafft das ja Mehrwert, weil der Button den Websites-Anbietern ermöglicht, ihren Inhalt zu verbreiten. Und die Logfile ermöglicht es dann eben, besser zu verstehen, wann, wo und von wem diese Dienste auch verwendet wurden. Diese Daten werden also auf diese Art temporär verwendet, um statistisch analysieren zu können, was mit den Daten passiert, um unsere Dienste sicher halten zu können. Aber nach 90 Tagen werden diese Daten gelöscht.
Dr. Thilo Weichert und direkt danach der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar erläuterten unter anderem die rechtliche Stellung einer IP-Nummer in Bezug zu einer Person.
Die IP-Adresse ist nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Vorratsdatenspeicherung kann ein personenbezogenes Datum sein. Das ist also in der Zwischenzeit unbestreitbar. Aber es gibt natürlich auch andere Identifikatoren und eine der Identifikatoren, die eben genutzt werden, auch von Facebook und auch von Google, sind die Cookies und deren IDs, die dann also auch bei den jeweiligen Unternehmen gespeichert werden und eine Zuordnung der jeweiligen Aufrufe und des Trackings dann ermöglichen.
Es geht in der Tat nicht nur um die IP-Adresse, sondern es geht generell um die Frage, ist eine Person zu identifizieren mittels eines Merkmals? Und gerade die europäische Datenschutzrichtlinie enthält hier eine ganz klare Definition, dass wenn entsprechende Merkmale, die zur Identifikation einer Person herangezogen werden können, verwendet werden, dann handelt es sich um personenbezogene Daten. Und dieses ist sozusagen für uns immer auch der Prüfmaßstab als Datenschützer gewesen. Und deshalb sind wir zum Ergebnis gekommen, und zwar auf europäischer Ebene, dass IP-Adressen von uns als personenbezogen angesehen werden, im Regelfall, auch wenn sie nicht in jedem Fall zur Identifikation der Person führen, weil zum Beispiel jemand aus einem Hotel heraus das Internet benutzt hat von einem freien Internet-Account und insofern eine Rückverfolgung auf diese Person nicht möglich ist. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass die IP-Adresse hier durchaus als personenbezogenes Datum, als Identifikationsmerkmal auch anzusehen ist. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe von Tracking-Mechanismen, die teilweise sehr viel schwieriger für den Betroffenen auch noch zu sehen sind, auch schwieriger noch als Cookies. Wir sprechen immer noch von Cookies. Es gibt eine Vielzahl von Tracking-Mechanismen, die sich zum Beispiel nicht über einen Browser-Klick oder eine Browser-Konfiguration ohne weiteres abschalten lassen, wo im Hintergrund Daten gespeichert werden und man tief in das System eingreifen muss, um diese Informationen, diese Tracking-Informationen wieder loszuwerden. Gerade dieser neue HTML5-Standard, der jetzt zunehmend zum Einsatz kommt, enthält entsprechende Möglichkeiten.
Thomas Jarzombek von der CDU stellte eine Frage nach der Speicherung von Daten ohne bestehendes Kundenverhältnis, also ohne Vertragsvereinbarung zwischen dem Nutzer und Facebook. Er wollte wissen, was für Auskünfte diese Nicht-Facebook-Kunden bekommen, wenn sie ihr Auskunftsbegehren gegenüber Firma Facebook äußern und wie man diese Auskünfte bekommen kann. Jarzombek kritisierte zudem auch, dass es für die Politik keinen Facebook-Ansprechpartner in Deutschland gäbe. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz wollte im Hinblick auf die Gesichtserkennung unter anderem wissen, ob gedeckte und nicht öffentlich sichtbare Daten erhoben werden oder ob diese nur für interne Zwecke genutzt werden. Dr. Konstantin von Notz vom Bündnis 90 Die Grünen äußerte sich, dass er trotz aller persönlichen Sympathien immer weniger Verständnis habe, wie Facebook agiere. Er bezog sich, wie Thomas Jarzombek, darauf, dass es keinen direkten Facebook-Ansprechpartner in Deutschland gäbe. Man drücke sich um Dinge herum. Dazu jetzt der Originalton von Dr. Konstantin von Notz.
Sympathien mal ganz abgesehen, dass ich immer weniger Verständnis dafür habe, wie Facebook agiert und dass wir hier solche Anhörungen machen müssen, weil einzelne Landesdatenschutzbeauftragte die Auseinandersetzung suchen, dass das sozusagen der Weg ist, den der Gesetzgeber hier gehen muss, weil es eben keine richtige Vertretung gibt von Facebook und hier sozusagen versucht wird, sich um die Dinge rumzudrücken. Dafür habe ich null Verständnis und ich finde, das geht auch so nicht mehr. Und insofern kann man nur dankbar sein, dass man jetzt einen Aufhänger hat, hier mal miteinander zu sprechen. Denn es ist ja so, Sie sind ein globales Unternehmen, es ist ja keine Garagenklitsche mehr, Facebook, ja, sondern Sie sind ein globales Unternehmen, ein milliardenschweres Unternehmen. Und es ist auch nicht so, dass es hier nur 7 User gibt in Deutschland, sondern inzwischen sind es 22 bis 23 Millionen Menschen in diesem Land, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. Und deswegen darf ich Ihnen an dieser Stelle nochmal mit aller Ernsthaftigkeit sagen, dass wir uns wünschen, dass Sie sich nach deutschem Recht, an deutsches Recht halten. Und sozusagen, um das nochmal anknüpfend auf Ihre Beantwortung meiner ersten Frage, die Frage nachzuhaken, wenn Sie sich jetzt an diesem irischen Recht festmachen und das ja so kompliziert ist mit den vielen Datenschutzbeauftragten auf dem Kontinent und so weiter, suchen Sie sich doch einfach das Verbraucherfreundlichste raus, das ist das Deutsche, und entsprechen Sie dem, dann sage ich Ihnen, haben Sie in Irland auch keine Probleme und Sie müssen sich nur sozusagen danach richten, ganz unkompliziert, total kostengünstig. Und die zweite Sache bezüglich der Daten, die Sie speichern, anknüpfend an den Gedanken des Kollegen Jarzombek, da Sie sagen, Sie bewerben die Nichtmitglieder nicht, ist doch trotzdem die interessante Frage, speichern Sie die Daten von Nichtmitgliedern, weil Sie dann irgendwann mal Mitglieder werden könnten? Der Gedanke liegt ja gar nicht so fern bei inzwischen 23 Millionen Menschen in diesem Land. um dann sozusagen einen Pool zu haben, aus dem sie schon bewerben können, also ein Profil zu haben, dass sie die Leute nicht, wenn sie zum ersten Mal auf die Facebook-Seite gleich mit Werbung bestrahlen, das hat ja unter vielen Gesichtspunkten macht das Sinn, ja. Aber sammeln Sie nicht die Daten und halten Sie sie vor, um dann, wenn Menschen Mitglied geworden sind, gleich ein Profil zu haben und nicht erst mühsam noch Jahre sammeln zu müssen. Vielen Dank.
Richard Allen beantwortete zunächst die Frage von Herrn Jarzombek. Er betonte, dass Facebook Marktführer in Sachen Datenschutz sei. Wenn man sich die Richtlinien anschaue, ist auch ganz genau erklärt, wie die Werbepraxis abläuft. Zu den Facebook-Nichtnutzern meinte Allen,
erklärt, wie zum Beispiel unsere Werbepraxis funktioniert. Sie haben gefragt, wie das mit Nichtnutzern aussieht. Das ist ein Bereich, wo sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Wir haben erkannt, dass manche unserer Partner, die unsere Dienste auf ihrer Website nutzen, in ihrer eigenen Datenschutzpolitik ganz klar erklären, was passiert, wenn sie eine Site aufrufen, auf der es Plugins gibt. Das ist ein Bereich, wo wir mit Kollegen sprechen müssen, in den Behörden, bei den Datenschützern in Deutschland, um sicherzustellen, wie wir hier Transparenz herstellen. Und da ist auch genau erklärt, wie zum Beispiel unsere Werbepraxis funktioniert. Sie haben gefragt, wie das mit Nichtnutzern aussieht. Das ist ein Bereich, wo sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Wir haben erkannt, dass manche unserer Partner, die unsere Dienste auf ihrer Website nutzen, in ihrer eigenen Datenschutzpolitik ganz klar erklären, was passiert, wenn Sie eine Site aufrufen, auf der es Plugins gibt. Das ist ein Bereich, wo wir mit Kollegen sprechen müssen, in den Behörden, bei den Datenschützern in Deutschland, um sicherzustellen, wie wir hier Transparenz herstellen für die Websites in Deutschland.
An Herrn Schulz, der zum Themenbereich gedeckte Daten gefragt hatte, stellte Richard Allen richtig, dass es nicht um Autotagging gehe. Facebook habe nur eine sehr begrenzte Technik der Gesichtserkennungstechnologie umgesetzt. Diese ermöglicht es ausschließlich, Text zwischen Freunden vorzuschlagen. Facebook geht davon aus, dass das rechtlich so in Ordnung sei. Die Hamburger Datenschutzbehörden haben Bedenken geäußert, an denen jedoch gearbeitet werde. Bezüglich den Einwendungen von Dr. Konstantin von Notz übte Richard Allen Selbstkritik. Man habe in der Vergangenheit zu wenig getan, um mit dem Gesetzgeber zu interagieren. Er bemerkte an, dass es jetzt eine Kollegin von ihm in Berlin gäbe, die jetzt für die Kontakte zuständig sei. Er selbst ist, weil er weder in Deutschland lebe noch Deutsch spreche, nur bedingt nützlich für Kontaktgespräche. Er sagte weiter:
Deswegen bin ich heute hier und möchte Sie einladen, den Dialog weiterzuführen. Aber wir wissen, es ist unsere Verantwortung, wenn neue Dienste eingeführt werden und wenn neue Dienste natürlich auch zu neuen Sorgen Anlass geben, dass es unsere Verantwortung ist, Ihnen die nötigen Informationen zu geben, damit Sie politische Entscheidungen treffen können. Und dafür bin ich heute hier. Wäre es die einfachste Lösung, wenn wir unseren Sitz nach Deutschland verlagern würden? Das kann ich heute noch nicht bejahen. Das steht im Moment nicht zur Debatte. Das hatte ich ja schon vorhin gesagt. Wir haben eine europäische Struktur geschaffen. Wir haben unseren Sitz in einem bestimmten europäischen Land. Und das muss sich natürlich widerspiegeln in unserer rechtlichen Praxis.
Man sagt, im Winter ist es kalt. Und jeder Mensch wird einmal alt. Wir wollen bei Mutter Erde bleiben, ist es auch mal kalt. 12 Sterne sind auf eurem Schein. Sein Wert ist für uns wirklich klein. Wir bauen unsere Häuser selber, jedes stürzt mal ein. Wir reiten oder laufen, unsere Felder sind nicht klein. Und wir wissen selber, wie er ist, der helle Sonnenschein. Und wir leben selber weiter, weiter, weiter. Wir haben unsere eigenen Lieder, eigene Gravur. Pfeifen Leben so auf eure Ehre, Treue, Pflicht und Schwur. Nur der Mond ist unser einzig treuer Leiter. Unser Herz sei immer heiter.
manche Leute heraus. Ein kleines Fest in Saus und Braus. Wir machen so, wie's uns gefällt und sterben niemals aus. Verdammt, ihr Spießer seid so gut. Lasst uns in Frieden, nehmt den Hut. Wir stehen nicht links, nicht rechts, nicht liberal. Wir haben Mut. Wir reiten oder laufen, unsere Felder sind nicht klein. Und wir wissen selber, wie er ist, der helle Sonnenschein. Und wir leben selber weiter, weiter, weiter. Wir haben unsere eigenen Lieder, eigene Gravur, Pfeifen, Lebensrohr, Feuer, Ehre, Treue, Pflicht und Schwur. Nur der Mond ist unser einzig treuer Leiter. Unser Herz sei immer heiter. Versammelt euch, ihr Leute, zuhauf. Ein jedes Land steht einmal auf. Mit Recht zu Recht, was richtig ist, 185 Mann steht auf. Wir sind als kleines Volk vereint. Ob Liebe, Hass, ob Lust, ob Streit, wir wollen nicht die alte Ordnung, hoch die neue Zeit. Wir reiten oder laufen, unsere Felder sind nicht klein. Und wir wissen selber, wie er ist, der helle Sonnenschein. Und wir leben selber weiter, weiter, weiter. Wir haben unsere eigenen Lieder, eigene Gravur, Pfeifen, Lebensrohr, Feuer, Ehre, Treue, Pflicht und Schwur. Nur der Mond ist unser einzig treuer Leiter. Unser Herz sei immer heiter.
Es gab im Laufe der Anhörung noch einige weitere Fragen und Erläuterungen. Ja, und jetzt noch einmal die Adresse, wo die gesamte Sitzung als Video anzuschauen ist, zum Mitschreiben. http://dbtg.tv/cvid1381784. Ich wiederhole: http://dbtg.tv/cvid1381784. Die Musik kam wie immer von Jamendo.de, ist GEMA-frei und unter Commons-Lizenz veröffentlicht. Auf den jeweiligen Album-Unterseiten ist die Creative Commons-Lizenz einzusehen. Es wurde gespielt Aletions, News at Six, Alcoholic Wood aus dem Album Jack's Country von Evil Country Jack. 09 von Munir aus Jesse. Latin Grove ebenfalls von Munir aus Jesse. Man sagt von der Gruppe Prinz König aus dem Album Haben Haben. Und als letztes Stück kommt noch The Other Side of Life aus dem Album Country Gold von Race Car. Bleibt noch der folgende Hinweis. Diese Sendung wird in der kommenden Woche am Freitag, den 23. um 20.30 Uhr noch einmal wiederholt. Herzlichen Dank fürs Zuhören hier auf DQB 656 on Air.
Nothing wrong with a bush or three, just a bed down for the night. Instead of living never was my cup of tea. You can't keep me satisfied. Finger licking caught me dipping in the grease. Ain't a sin in going down. Well, you'd do it too if you had it hanging round. When never will I let another come again between me and my friend the bottle. Cause I'm getting older, but the girls stay young and wild.
Oh, yabba-dabba-doo, that's right, I'm high on life, rooting in the lost and found. And won't you join me as a bid adieu to being neck chained and bound? Yabba-dabba-doo, that's right, I'm doing fine. Just taking in the sights, 'cause I'm headed up for the other side of life. People say there'll be bills to pay, but for now I'm worry-free. I can't stand around and think about my better days. It's the future that I see. The wolf is knocking here, I'm talking about the ways you can keep a good man down. Well, you'd be a fool if you kept on hanging round. Never will I let another come again between me and my friend the bottle. 'Cause I'm getting older, but the girls stay young and wild. Oh, yabba-dabba-doo, that's right, I'm high on life, rooting in the lost and found. When won't you join me as a bid adieu to being neck chained and bound? Yabba-dabba-doo, that's right, I'm doing fine. Taking in the sights, 'cause I'm headed up for the other side of life. Ah, oh, yabba-dabba-doo, that's right, I'm doing fine. And lost and found, well, won't you join me as a bid adieu to being neck chained and bound? Ah, oh, yabba-dabba-doo.